Man wird dem Wolf nicht irgendwie beibringen können, nicht mehr Wolf zu sein in Zukunft. Das heißt, man wird ihm nicht beibringen können, zwischen Nutz- und Wildtieren zu unterscheiden. Diesen Konflikt, den wird es auf immer und ewig geben.
Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand.
Der Wolf. Rund 150 Jahre lang galt er in Deutschland als ausgerottet. Seit mehr als 20 Jahren kehrt er zurück, und das insbesondere zwischen dem Nordosten und dem Nordwesten. Ungehindert besiedelt er neue Lebensräume in Niedersachsen. Und auch in Schleswig-Holstein sind die ersten Territorien nachgewiesen. Der Wolf steht im Spannungsfeld Wildnis, Weide und Widerstand. Doch seine Rückkehr blieb nicht folgenlos. Seit er im 19. Jahrhundert verschwand, haben sich die Menschen an ein Leben ohne Wolf gewöhnt. Seine Rückkehr wirft Fragen auf. Wie gefährlich ist der Wolf? Für Menschen? Für Nutztiere? Wie sollen wir eigentlich mit ihm umgehen? Schützen oder schießen? Eine Diskussion, die emotional und kontrovers geführt wird. Und leider nur selten rational. In diesem Podcast mache ich mich auf die Suche nach Antworten. Mein Name ist Tobias Böckermann und ich bin nicht nur Redakteur für die Neue Osnabrücker Zeitung, sondern auch selbst Züchter von Bentheimer Landschafen. Deshalb habe ich mich mit dem Thema in den vergangenen Jahren sowohl beruflich als auch privat intensiv beschäftigt. In 5 Folgen spreche ich mit Experten, Jägern, einem Schäfer und Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer. Das Ziel? Ein sachlicher Blick auf ein Thema, zu dem vermutlich jeder und jede eine Meinung hat. Am Ende dieser 2. Folge werden wir wissen, warum der Wolf einen schlechten Ruf hat, wie seine Rolle als vermeintlicher Bösewicht zu seiner Ausrottung geführt hat und wie er nach 150 Jahren wieder nach Deutschland zurückkehren konnte. Außerdem erfahren wir, wie viele Wölfe es in Zukunft noch werden könnten zwischen Ostsee und Alpen. Um diesen Themen auf den Grund zu gehen, habe ich mich unter anderem mit Raul Reding unterhalten. Was er mit dem Wolf zu tun hat, hat er selbst zusammengefasst.
Ich bin Wildbiologe und seit September 2016 bei der Landesjägerschaft Niedersachsen im Amt des Wolfsbeauftragten angestellt. Meine Aufgabe ist es, das Wolfsmonitoring zu leiten.
Jetzt habt ihr Raul Reding einmal im Original gehört. Wir hatten die Möglichkeit, mit unseren Experten über eine nicht optimale Telefonleitung zu sprechen. Für ein schöneres Hörerlebnis für euch haben wir uns dafür entschieden, die Aufnahme nachzusprechen.
Ja, also der wichtigste Konflikt ist ganz klar der Konflikt Wolf und Nutztier.
Nutztiere gehören nun mal auch zum Beuteschema des Wolfs aus rein ökologischer Sicht. Und demnach unterscheidet er auch nicht zwischen Wildtieren und Nutztieren. Man wird dem Wolf nicht irgendwie beibringen können, nicht mehr Wolf zu sein in Zukunft. Das heißt, man wird ihm nicht beibringen können, zwischen Nutz- und Wildtieren zu unterscheiden. Diesen Konflikt, den wird es auf immer und ewig geben.
Raul Reding gilt als bester Kenner der Wölfe in Niedersachsen. Er wertet Hinweise auf ihre Anwesenheit aus, etwa Fotos aus Wildtierkameras oder Meldungen, die es über Nutztierrisse gibt. Und es werden immer mehr Daten, weil die Wolfspopulation stark wächst. Das war bis zur Jahrtausendwende nicht so. Im Gegenteil müsste man eigentlich sagen, nur ein toter Wolf galt als guter Wolf. Denn schon seit dem Mittelalter wurden die Raubtiere intensiv bejagt. Mit Waffen, Giftködern und Fallen. So intensiv, dass sie im 20. Jahrhundert in weiten Teilen Europas als ausgerottet galten. Geschossen wurde der letzte Wolf, der ein festes Revier in Deutschland besiedelte, im Jahr 1904. In Niedersachsen war das 1872 und in Schleswig-Holstein schon 1820. Aber wie kann es sein, dass der Wolf komplett verschwunden war und jetzt so massiv zurückkehren kann? Raul Reding hat uns das so erklärt.
Natürlich haben wir uns anfangs sehr intensiv auch damit beschäftigt, warum der Wolf ausgerottet wurde.
Ja, weil man auch immer wieder mit der Frage konfrontiert wird, warum er jetzt überhaupt wieder hierher kommt und wozu wir den Wolf überhaupt brauchen. Es ist schwierig, einem Laien da eine positive Antwort zu geben, mit der er auch umgehen kann. Weil die positiven Eigenschaften, die der Wolf vielleicht mit sich bringt, die sind für den normalen Menschen überhaupt nicht anfassbar oder auch nicht ersichtlich.
Positive Eigenschaften des Wolfes? Gibt es die wirklich? Kann ein Raubtier positive Eigenschaften haben? Keine Sorge, das werden wir noch klären. Vorab aber würde ich gerne einmal zusammenfassen, warum der Wolf ausgerottet wurde. Man kann sagen, der Wolf hatte kein gutes Image. Warum und was passiert ist, lässt sich Reding zufolge bis ins späte Mittelalter zurückverfolgen. Auch wenn damals die Dokumentation von Wolfsangriffen und die der Bejagung spärlich war. Die damalige Landwirtschaft lässt sich mit unserer heutigen nicht vergleichen. Die Menschen verfügten über viel weniger Nahrung als heute und es gab weniger Nutztiere wie Schafe und Rinder. Wurde nur eins der Tiere von einem Wolf gerissen, ging den Menschen ein wichtiger Teil ihrer Lebensgrundlage verloren. Vor allem deshalb wurden Wölfe getötet. Ein weiterer Grund, den Wolf zu bejagen, war die Tollwut. Mit Tollwut infizierte Wölfe griffen manchmal auch Menschen an. Eine Infektion mit diesem Virus war bis zur Entwicklung eines Impfstoffes in der Regel tödlich. Seit 2006 gilt Deutschland allerdings als tollwutfrei. Lediglich bei Fledermäusen tritt sie noch auf. Dass ein Wolf Tollwut bekommt, ist heute nahezu ausgeschlossen. Und der Blick in die Vergangenheit ist schwierig. Die historische Quellenlage zu Wolfsangriffen ist vage. Sicher wissen wir, in Kriegen haben Wölfe auf den Schlachtfeldern auch die Leichen gefallener Soldaten gefressen. Was ihre Nahrung angeht, sind sie also Opportunisten. Sie nehmen das, was sie möglichst einfach bekommen können. Allein diese Erfahrungen können tief in den Köpfen der Menschen die Angst vor den Wölfen verankert haben. Bis heute.
Dazu kam dann natürlich eine sehr mächtige Kirche.
Insbesondere die katholische Kirche. Die hat die Gelegenheit genutzt und den Wolf in einer Zeit von verstärkten Glaubensverlusten für ihr eigenes Interesse genutzt. Man hat im Wolf die Verkörperung des Teufels dargestellt, der eben, so wie der Teufel ja auch gerne beschrieben wird, durch eine schlaue, aber hinterlistige Art und Weise versucht, den Menschen eben zu schaden. Und daher kommt ja auch diese Redewendung, der Wolf im Schafspelz, dass der Wolf durch ein harmloses Auftreten seine Hinterlistigkeit zu verstecken versucht. Und dann eben der Wolf, der ein Lamm reißt, also das Lamm als Symbol des gläubigen Christen, war dann natürlich die perfekte Gelegenheit, auch für die Kirche, den Wolf für eigene Zwecke zu nutzen.
Der Wolf als Symbol des Bösen ist in vielen Geschichten und Märchen zu finden. In den Märchen der Gebrüder Grimm zum Beispiel nimmt er die Rolle des Bösewichts ein, ein gefräßiger und heimtückischer Widersacher. Fakt ist, der Wolf sucht sich seit der Jahrtausendwende vor allem in Norddeutschland Jahr für Jahr immer neue Reviere. Er kam in den 90ern aus Osteuropa und Polen über die deutsche Grenze nach Sachsen und Brandenburg. Von dort hat er sich dann weiter ausgebreitet. Aber warum konnte er das plötzlich? Die Antwort ist relativ einfach. Er wurde nach der Wiedervereinigung in Deutschland und in weiten Teilen der EU unter strengen Schutz gestellt. Man könnte auch sagen, der Wolf wurde nicht mehr erschossen und konnte sich deshalb vermehren. Aber kann der Wolf in dicht besiedelten Agrarlandschaften wie Norddeutschland überhaupt überleben?
Also aus rein ökologischer Sicht fehlt es ihm hier an gar nichts. Die Nahrungsgrundlage ist da und war auch immer da.
Also stört sich der Wolf gar nicht an der Landschaft und kann wider Erwarten auch gut in Regionen leben, die eben nicht pure Wildnis und reine Natur sind. Die vielen Rehe, Hirsche und Wildschweine sind perfektes Futter für den Wolf. Und von seinen Beutetieren gibt es mehr denn je, weil sie von der intensiven Landwirtschaft profitieren. Wo also müssen wir mit Wölfen rechnen?
Theoretisch können wir überall zu jeder Zeit hier in Niedersachsen einen Wolf antreffen, inzwischen auch auf den Inseln.
Es gibt natürlich Regionen, wo die Auftrittswahrscheinlichkeit geringer ist. Bis vor kurzem waren das noch die Inseln, aber insbesondere die innerstädtischen Bereiche, also die stark urban geprägten Bereiche, sind dann die Bereiche, wo wir jetzt zumindest nicht mit territorialen Wölfen rechnen müssen. Aber auch da haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass es vorkommen kann, dass insbesondere wandernde junge Wölfe sich auch mal in einen Stadtkern verirren können.
Unser Host im Interview.
Wechseln wir noch einmal die Rollen. Ich bin Thomas Achenbach und als Audiomanager und Projektleiter verantwortlich für diesen Podcast und darf jetzt einmal ins Spiel kommen als Interviewpartner, denn Tobias Böckermann ist nicht nur unser Host von diesem Podcast, sondern auch ein absoluter Experte zum Thema Wolf und ich freue mich, dass wir ihn als solchen auch befragen dürfen. Lieber Tobias, es fällt immer wieder der Begriff Wolfsmonitoring, muss man ja Englisch sagen, oder Monitoring auf Deutsch. Was heißt das konkret? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es geht im Prinzip darum, zu erkunden, zu ergründen, wie viele Wölfe leben wo. Mhm. So, und ich kann das Wolfsmonitoring für Niedersachsen beschreiben, weil ich das relativ gut kenne, beziehungsweise einer unserer Gesprächspartner ja der federführende Experte dort ist und das auch schon berichtet hat in anderen Gelegenheiten. Es geht darum, wo gibt es Wölfe, seit wann, wie lange, was machen die? Und wie bekommt man das jetzt raus? Das ist ja die spannende Frage, weil so ein Wolf, der ruft ja nicht jeden Morgen an und sagt, ich bin noch da oder stellt sich an den Straßenrand und lässt sich zählen, sondern die laufen ja, wo sie wollen. Die sind heimlich tatsächlich, auch wenn man immer wieder von Wölfen hört, die man sieht. Wölfe leben recht heimlich und sind eben nicht zu zählen.
Heimlich meint jetzt im Verborgenen für uns Menschen.
Im Verborgenen für uns. Weil sie uns, wenn sie können, aus dem Weg gehen. Es gibt Ausnahmen, darüber sprechen wir vielleicht später nochmal.
Ja.
Aber in der Regel gehen sie uns aus dem Weg. Und selbst wenn wir einen Wolf sehen, wissen wir ja nicht, ob wir den heute an Straße A sehen und morgen an Straße B nochmal. Mhm. Oder ob das ein anderer Wolf ist. Also man kann die schwer zählen und deswegen behilft man sich durch andere Methoden. Vor allen Dingen sind das Fotofallenbilder, die der Jägerschaft in Hannover eingeschickt werden. In Niedersachsen ist es so, dass die Landesjägerschaft vom Land den Auftrag bekommen hat, das Monitoring durchzuführen im Auftrag des Landes. Und dort sammeln die Experten Fotofallenbilder. Also Fotofalle heißt, man hängt so eine Kamera an den Baum irgendwo im Wald, wo man einen Wolf vermutet. Und wenn dann ein Wolf fotografiert wird, kann man das auswerten. Ist das einer? Und möglicherweise kann man auch ein paar Unterschiede an den Tieren sehen. Wenn sie dann häufiger da auftauchen, einer, zwei, drei, vier, dann weiß man vielleicht auch, okay, hier lebt ein Rudel oder auch nicht. Und dann kann man noch versuchen, anhand von Genproben das zuzuordnen. Also die Genprobe, die genetische Analyse ist das wichtigste Hilfsmittel, um zu sagen, das ist jetzt Wolf GW5312, so werden die nämlich benannt.
Aber dafür brauche ich ja irgendwas, ne? Also das muss
genau.
Ist das dann Kot oder genau. Fell oder
was? Also das sind Wolfslosungen, die gesammelt werden von Jägern, von anderen Beobachtern, die beim Wolfsmonitoring mitmachen.
Was meint Wolfslosungen genau?
Die Wolfslosung ist Wolfskot.
Kot, okay.
Also, genau.
Ja,
also das ist der Haufen, den der Wolf absetzt. Das beschränkt sich auf Kot, genau.
Okay, gut.
Genau. Ja. Also das wird untersucht. Dann gibt es manchmal an Weidezäunen Fellreste. Wenn man weiß, da war ein Wolf, dann guckt man, findet man Fellreste, die kann man untersuchen. Und dann gibt es noch das große Feld der Nutztierrisse. Wenn ein Wolf ein Schaf oder ein Rind tötet und frisst, dann hinterlässt der Wolf an den Knochen zum Beispiel oder an den Rippen oder am Hals, wo er dann das Tier erdrosselt, hinterlässt er Speichel. Und das kann man versuchen, über so ein Wattestäbchen zu generieren und das wird untersucht.
Also richtig kriminalistische Recherche, wie bei einem Mordfall letztlich fast schon.
In geringerem Maße, aber anteilig ist das so, ja.
Okay.
Genau.
Und das geschieht dann wo?
Die Untersuchungen der Genproben geschehen zentral. Da müsste ich jetzt nachschauen, wie das Institut heißt. Das ist in Potsdam. Mhm. Das wird für ganz Deutschland zentralisiert gemacht. Und die Fotofallen und Beobachtungsauswertungen, das passiert in Hannover.
Und das ist auch sonst Ländersache. Also wenn jemand in Schleswig-Holstein ein Wolfsfoto einschickt, dann geht das an ein Schleswig-Holstein-Institut irgendwo.
Okay. Genau. Es ist aber in den Bundesländern unterschiedlich ausgeprägt, wie das gemacht wird. Das machen nicht alle gleich. In Nordrhein-Westfalen gibt es auch ein Wolfsmonitoring. Das Niedersächsische gilt schon als vorbildlich.
Warum?
Weil es so intensiv betrieben wird.
Ist ja aber auch nötig, weil haben wir die meisten Wölfe hier? Ja gut, Brandenburg hat noch mehr.
Genau, Brandenburg hat wohl noch mehr. Aber wir haben schon sehr viele und deswegen ist es auch gut, wenn es intensiv betrieben wird.
Dann haben wir das Stichwort ja schon mal jetzt abgehandelt. Ein weiteres Stichwort, das immer mal wieder fällt, ist Population. Also was ist denn das genau, vor allen Dingen in der Abgrenzung zu Rudel und Revier und was da noch so an Begriffen rumschwirrt?
Ja, Population ist im Grunde die Gesamtzahl der Tiere in einem gewissen Gebiet. Wenn man sagen will, die niedersächsische Population an Wölfen hat meinetwegen 500 Tiere, dann muss man das vorher, den Raum, den man untersuchen will, so abgrenzen und sagen, ich versuche mal alle Daten zusammenzutragen und dann komme ich eben auf eine Zahl.
Okay.
Das wäre dann die Gesamtpopulation. Die besteht dann aber aus Einzelteilen, aus Einzelwölfen, die irgendwo alleine rumlaufen und versuchen, ein Revier zu finden oder einen Partner zu finden. Mhm. Die besteht aus Wolfspaaren. Das sind zwei Wölfe, die schon mal zusammen gefunden haben. Und wenn sie dann noch beide das passende Geschlecht haben, dann werden sie vielleicht mal einen Rudel gründen. Das bedeutet, zwei erwachsene Wölfe haben Nachwuchs. Ab dem Zeitpunkt ist es ein Rudel.
Ah, okay. Wo wir Familie sagen würden, sagen wir im Wolfsdeutsch
genau,
das Rudel.
Das ist das
Rudel. Also Population heißt aber nicht, nochmal zu meinem Verständnis, dass die tatsächlich heimisch geworden sind und leben irgendwo, sondern da sind die sogenannten Wanderwölfe mit drin. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, im Prinzip ja, jein. Die Wanderwölfe sind kaum zu quantifizieren, das ist das Problem. Also die Population geht eigentlich von sogenannten residenten Einzel- und Rudelwölfen aus. Resident heißt, dieser Wolf bleibt über einen längeren Zeitraum am gleichen Ort.
Okay, das heißt aber nicht, dass der da immer bleibt.
In der Regel schon. Also als Resident wird ein Wolf bezeichnet, wenn er dort seinen Lebensmittelpunkt sozusagen hat, wenn er da auch bleibt. Das ist allerdings immer einer Dynamik unterworfen, weil Wölfe auch von anderen Wölfen zum Teil getötet werden in Rangkämpfen, Revierkämpfen oder weil sie an Krankheiten sterben oder, was in Niedersachsen sehr häufig vorkommt, weil sie im Straßenverkehr zu Tode kommen. Das ist die häufigste unnatürliche Todesursache. Deswegen ist da viel Dynamik drin. Das heißt, es kann auch mal in einem Wolfsrudel das Muttertier, das Vatertier ersetzt werden, weil der Vorgänger Wolf gestorben ist.
Reden wir mal kurz über die Wanderwölfe. Warum sind die denn überhaupt auf Wanderschaft und warum bleiben die nicht irgendwo?
Die Wölfe haben ein klares Revier- und Territorialverhalten. Das heißt, sie haben eine gewisse Menge Futter und die kann eine gewisse Anzahl Wölfe ernähren. Und die können auch ihre Population so ein bisschen steuern, kriegen mal mehr, mal weniger Welpen. Aber es ist immer so, wenn die Welpen dann ein Jahr alt sind ungefähr, wenn die also so quasi halb erwachsen oder jung erwachsen sind, dann verlassen sie in der Regel das Rudel, weil für sie kein Platz mehr ist.
Ja, und dann brauchen sie ein eigenes Revier irgendwo.
Genau.
Und dann ist hier alles voll und dann gehen sie weiter.
Und dann gehen sie weiter, genau. Deswegen kann ab einem gewissen Punkt auch die Zahl der Wölfe in einem gewissen Raum nicht mehr steigen, weil sie einfach dann ihren Nachwuchs nicht mehr akzeptieren, der muss dann weiterziehen.
Okay, diese Wanderungen, die sind ja teilweise sehr massiv. Also die Wölfe sind ja wirklich lange unterwegs. Es hat einen Wolf gegeben, der stammte aus der Grafschaft Bentheim beim Emsland um die Ecke und ist dann bis nach Spanien gelaufen. Das konnte man dann nachweisen über Genproben und Kotproben. Das sind ja fast 1200 Kilometer, die der zurückgelegt hat. Ist das eine Ausnahme? Ist das normal?
Das weiß man nicht so genau, weil man ja nicht jeden Wolf nachverfolgen kann. Mhm. Aber es ist schon häufiger vorgekommen. Ja, diese weiten Wanderungen sind nicht unnormal. Das ist ein Teil der Ausbreitungsstrategie auch dieser Tiere.
Das heißt, wir müssten also, wenn wir uns das angucken, dieses ganze Wechselspiel aus Revieren, Populationen, Wölfen, wie viel leben wo, da müssten wir ja eigentlich ganz Europa mehr in den Blick nehmen und dürften das gar nicht so kleinteilig immer betrachten, Niedersachsen, Brandenburg.
Das ist ein wichtiger Punkt auch in der Beurteilung des Erhaltungszustandes. Welche regionale Abgrenzung trifft man? Weil Wölfe lange Zeit isoliert voneinander waren, die Bestände in Osteuropa zum Beispiel waren getrennt von denen in Spanien, weil die Strecke doch sehr weit war. Mhm. Oder die italienischen waren auch getrennt von den wenigen, die es in Deutschland gab. Aber je mehr der Wolf sich überall in Europa ausbreitet, desto häufiger kommt es vor, dass diese Distanzen überwunden werden.
Gibt es denn da überhaupt Austausch untereinander? Also ich meine, so ein Wolf von hier nach Spanien, der durchwandert dann ja die Niederlande, Belgien, Frankreich womöglich noch andere Länder. Stehen die alle in Kontakt miteinander, diese Länder? Gibt es da irgendeine Form von Vernetzung oder ist das auch noch so eine kleine Lücke im System?
Ich würde sagen, im Moment ist es noch eine kleine Lücke im System. Jedenfalls das, was öffentlich an Daten zugänglich ist. Ich kann ein Beispiel nennen. Es gab einen Wolf, der hat im Jahr 2023 in den Niederlanden, den muss ich gerade überlegen, 170 Tiere getötet, 170 Weidetiere, ungefähr jede Woche einen Nutztierriss gemacht. Das war da bekannt, weil das alles auch in Holland sehr stark untersucht wird. Und dann ist dieser Wolf Anfang 2024 nach Deutschland gelaufen und hat hier an zwei unterschiedlichen Orten Schafe getötet, wurde hier auch genetisch identifiziert, aber die Daten darüber werden kaum ausgetauscht. Das heißt, in Deutschland war dieser Wolf quasi unbekannt, obwohl man hätte sehen können, dass er in Holland schon so viele Tiere getötet hat. Hätte an der Tatsache an sich nichts geändert, aber man hätte zumindest gewusst, okay, das ist jetzt dieser Wolf. Das ist eigentlich dann nachher durch eine Recherche rausgekommen.
Wie handhaben denn so unsere direkten Nachbarländer dieses Wolfsthema? Also wenn wir mal den Blick werfen auf Benelux, Niederlande, Belgien.
Ich kann es im Prinzip für Holland nur sagen, Belgien stecke ich nicht genug drin. Die Holländer machen im Grunde die gleiche Entwicklung durch wie wir, nur ein bisschen zeitversetzt. Anfänglich wird der Wolf sehr willkommen geheißen, weil man das mit guten Gründen als Teil eines Naturschutzerfolges vielleicht feiert oder weil man sagt, es kommt ein Tier zurück, was lange ausgerottet war bei uns. Natürliche Kreisläufe hat eine Rolle in der Natur, das wird durchaus befürwortet. Dann stellt man irgendwann fest, je mehr Wölfe es werden, desto mehr Probleme gibt es, und zwar vor allen Dingen mit Nutztieren. Das muss man im Moment immer noch sagen. Es ist kein Problem, dass Wölfe Menschen fressen, sondern die fressen Nutztiere. Und gerade in den...
Hast du gesagt, muss man im Moment so sagen?
Ja, das muss man im Moment so sagen, ja. Das ist im Moment tatsächlich das Hauptproblem. Ich will damit nicht sagen, dass Angriffe auf Menschen später mal ein Hauptproblem werden. Das glaube ich nicht.
Okay, gut. Das wäre mir wichtig, das nochmal klarzustellen. Aber es könnte welche geben.
Es ist unter den Experten, mit denen ich spreche, unbestritten, dass es Unfälle, unerwartete Begegnungen geben wird. Und zwar umso wahrscheinlicher, je mehr Wölfe es gibt. Das ist ja immer schwierig zu erklären, wenn man das Risiko ins Verhältnis setzt zu dem Risiko, das von unseren Haushunden ausgeht, dann wird der Wolf immer im Promillebereich dessen bleiben.
Also übersetzt gesagt, es ist wahrscheinlicher, von seinem Haushund angefallen zu werden, als von einem Wolf für Menschen in Deutschland, in Niedersachsen.
Absolut. Absolut.
Auch in der Zukunft noch.
Genau. Und okay. Es ist auch wahrscheinlicher, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich belegen kann, aber es ist, denke ich, auch wahrscheinlicher, mit einem Reh zu kollidieren, wenn man mit seinem Auto unterwegs ist und dadurch eine Verletzung zu erleiden, als jemals von einem Wolf verletzt zu werden.
Okay, das war mir wichtig, dass wir das an der Stelle noch einmal klären, aber ich bin da voll reingegrätscht in das, was du gerade gesagt hast. Wir waren ja bei dem Thema Benelux-Länder und vor allem Niederlande.
Genau, Niederlande.
Wie gehen die damit um? Ja.
Genau. Und ich war an dem Punkt, genau, die Holländer, Niederländer haben sehr, sehr, sehr viele Schafe, viel mehr als wir. Und die halten sie bislang quasi mit ganz, ganz einfachen Zäunen, weil die das so gewohnt sind. Sie haben sehr viel Grünland, die Schafe haben teilweise nur eine Stromlitze und da bleiben sie halt drin. Die haben innen drin viel Futter, warum sollen sie rausgehen? So, und jetzt kommt der Wolf und hat quasi gar keinen Widerstand. Er kann also in fast jede dieser Herden eindringen und das passiert immer häufiger. Immer, immer häufiger. Und jetzt gibt es in den Niederlanden sehr massiv Kritik daran, wie man mit dem Wolf umgeht. Das ist aber im Prinzip eine Entwicklung, die überall ähnlich, aus meiner Beobachtung, stattfindet.
Auch in der gleichen emotionalen Intensität?
Absolut.
Auch so aufgeheizt wie teilweise bei uns?
Genauso wie bei uns. Es gibt Menschen, die den Wolf uneingeschränkt, absolut ohne Zweifel befürworten und alles, was schief läuft, ist nicht Schuld des Wolfes, sondern Schuld des Menschen. Und dann gibt es auf der anderen Seite wenige, auch deutlich weniger Menschen, die den Wolf konsequent komplett ablehnen. Die gibt es auch, die gab es überall. Aber jeder hat im Prinzip eine Meinung dazu. Und je mehr passiert, desto hochgekochter ist die Diskussion.
Was mir überhaupt nicht klar ist, ist die Frage, wann ist der Wolf denn eigentlich aktiv? Also ist das eher ein nachtaktives Tier oder ist es auch ein tagaktives Tier oder ist das so beides?
Da müsste ich tatsächlich auch meine Experten nochmal befragen, die Wildbiologen. Die Erfahrung zeigt aus Medienberichten, die mir so zugänglich sind, dass er natürlich sich viel in der Nacht bewegt. Das heißt aber nicht, dass man ihn tagsüber nicht zu sehen bekommt. Er läuft auch tagsüber. Und es gibt auch die Vermutung oder die Einschätzung, so wie es beim Rotwild zum Beispiel tatsächlich ist, dass Tiere durch menschliche Bejagung dazu gebracht werden, sich nachts zu bewegen. Das aber eigentlich nicht täten, wenn sie nicht bejagt würden. So, und das mag für den Wolf eigentlich auch gelten. Es gibt ja überhaupt keinen logischen Grund, warum er tagsüber nicht laufen soll. Also warum er nicht aktiv sein soll. Es gibt wahrscheinlich beides, aber die Hauptaktivität ist vermutlich in der Nacht. Die meisten Nutztierrisse finden nachts oder in den Morgenstunden statt. Vielleicht, weil dann einfach weniger Menschen unterwegs sind, die ihn stören.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, Tobias. Verlassen wir mal diese Rollen und gehen zurück in die uns angestammten Rollen. Und damit bist du wieder der Host dieses Podcastes und ich ziehe mich zurück in den Hintergrund. Danke dir.
Danke auch. Eines wird immer klarer. Der Wolf ist gekommen, um zu bleiben. Aber was machen wir jetzt mit ihm? Das wird in den kommenden Folgen dieses Podcasts noch ein wichtiges Thema werden. Fassen wir noch einmal die wichtigsten Stichworte zum Thema Wolf zusammen. Das macht meine Kollegin Britta Kote für euch.
Wildniswissen. Was ist eigentlich ein Wolfsterritorium? Das Territorium oder auch Revier ist das Streifgebiet von erwachsenen Wölfen, das markiert und gegen fremde Wölfe verteidigt wird. Markierungsmethoden sind Kot und Urin sowie das Heulen. Das zeigt fremden Wölfen und benachbarten Wolfsfamilien, dass das Revier besetzt ist. Die Territoriumsgröße ist abhängig vom Futterangebot. Genügend Beutetiere müssen vorhanden sein, um das Rudel zu ernähren. In Mitteleuropa sind die Reviere 100 bis 375 Quadratkilometer groß. Wo weniger Beutetiere leben, sind die Reviere teilweise 1000 Quadratkilometer groß, zum Beispiel in Skandinavien.
Der eiserne Vorhang ist gefallen, der Wolf nach Deutschland zurückgekehrt. Hier richtet er oft Unheil auf Schaf- und Rinderweiden an. Aber warum lässt er sich nicht einfach wieder abschießen, so wie früher? Das klären wir in der nächsten Folge. Dann geht es um die Frage, wie genau der Wolf in Deutschland geschützt ist, wer das entscheidet und welche Rolle er im Ökosystem übernimmt. Das also war Episode 2 unseres Podcasts Wolfsland. Ich bin Tobias Böckermann und sage danke fürs Zuhören.
Wolfsland. Wildnis. Weide. Widerstand. Ist eine Produktion von NOZ und MHN Medien. Redaktion. Britta Kote und Tobias Böckermann. Redaktionelle Vorbereitung. Annika Sterner. Moderation. Tobias Böckermann. Produktion. Marietta Osterloh. Projektleitung. Thomas Achenbach. Weitere Stimmen. Thomas Achenbach, Britta Kote und Insa Pöcking.